Bevor es hier losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese Folge ist werbe- und sponsorenfrei. Das heißt, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, dann freue ich mich sehr. Und das geht ganz einfach unter paypal.me/mitvergnügen. Vielen herzlichen Dank dafür. Und jetzt geht's los. Willkommen im Hotel Quarantäne, dem Isolationspodcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiescher und ich unterhalte mich hier mit Menschen, die auch zu Hause sind. Ich will wissen, wie sie das, was sie sonst machen, in Zeiten von Corona machen. Ich will wissen, wie ihr neuer Alltag aussieht und was sie darüber hinaus noch so beschäftigt. Ob es vom Hotel Quarantäne 11 oder 111 Folgen gibt, das weiß kein Mensch. Ich liebe kleine Experimente, wie ihr wisst. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit und mache das hier so oft, wie es eben passt. Wir schauen mal. Ich hoffe natürlich, euch gefällt mein kleiner Zweitwohnsitz. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Quarantäne. Du als Unternehmer, wie hast du jetzt die Woche erlebt?
Bei mir hat sich vor allen Dingen auch die Träume verändert.
Deine Träume?
Ein. Ja, ich habe gar merkwürdige Träume und einer ist zum Beispiel, oder einige sind davon mit diesem Audio-Effekt, also man macht ja irre viele Hangouts und Zooms und was es da alles gibt. Und man hört ja die durchaus vertrauten Stimmen, die man sonst ja immer live hört, hört man eben durch diesen komprimierte und etwas telefonartige Filter. Mhm. Und ich hatte einen Traum, in dem war ein normales Meeting, in dem fand ein normales Meeting statt, aber die Stimmen waren immer noch so wie in einem virtuellen Meeting. Und ich dachte in dem Traum nur, naja, ist ja klar, ist ja wegen Corona. Und dann wurde ich wach und dachte, okay, das war ein Corona-Traum.
Wow, das ist aber ein abgefahrener Traum. Vor allen Dingen habe ich gestern gesehen, dass es, ich glaube, es war in China oder Japan, Masken für Kinder gibt, die so einen Effekt haben, einen spielerischen Effekt haben, dass man nämlich die Stimme damit verstellen kann. Also dass man sozusagen, wenn man spricht, dann noch seine Stimme durch so einen Filter jagen kann. Also quasi so ein bisschen, um die Kinder zu animieren, Masken zu tragen. Fand ich
das ist,
gruselig und schön.
Und dann einfach so einen Telefonfilter drauflegen, das ist gut.
Also ja. Deine Träume haben sich verändert, das ist ja noch, sagen wir mal so, schaurig und privat. Wie ist es geschäftlich bei dir gerade? Also ich meine, man muss nochmal sagen, ja, vielleicht um zu erklären, du hast, du bist Deutschlands erster bekannter Coworking-Space-Erfinder gewesen, für mich zumindest, ja. Das St. Oberholz, du sagst es immer so schön, wie sagst du immer dazu, der klangvoll meinen Namen, die Firma, die klangvoll meinen Namen trägt.
Das sage ich, ja, wusste ich gar nicht. Ja,
irgendwie sowas sagst du, hast du schon ein paar Mal gesagt. Und dann, ich kenne natürlich das St. Oberholz in Berlin so als den Hotspots für Coworking und wir haben uns dann vor ein paar Jahren kennengelernt. Inzwischen sind noch ganz viele neue Coworking Spaces dazugekommen, immer Verbindung Arbeit und Kaffee trinken, jetzt mal so vereinfacht. Und ich habe nämlich auch gedacht, meine Güte, dem Ansgar und vor allen Dingen viele, viele Pläne für die Zukunft oder für dieses Jahr gehabt, weitere Spots zu eröffnen. Da habe ich nämlich gedacht, Mensch, den hat es eigentlich sehr hart getroffen. Deswegen, so hart das an. Deswegen dachte ich, es ist mal spannend, mit dir darüber zu reden.
Ja, es stimmt alles, was du sagst. Die gegründet mit der Cola Luca zusammen. Genau. Das ist mal ganz wichtig. Die ist, ich habe es nicht alleine gegründet und die ist überhaupt keine Rampensau, aber die ist ganz wichtig und ohne die gäbe es das auch nicht. Aber ja, und es stimmt auch, dass wir uns hat es quasi im Wachstum getroffen, diese Krise, und das, ja, Wachstum ist jetzt ja nicht mehr so das Wort, was man gerade so tagtäglich denkt und auch macht. Und ja, es geht ja jetzt eher um so eine Art, das Unternehmen in so einen Überlebensmodus zu schalten und das da durchzuschiffen. Aber uns hat es auf jeden Fall in allen Bereichen getroffen, weil wir im Kern alle unserer Ideen und Visionen und auch in unseren Businessmodellen ist eigentlich die menschliche Begegnung. Und zwar bestenfalls sehr heterogen und sehr ungewöhnlich und sehr fremd, wenn man so will. Ja, also überraschen lassen, Serendipität. Und im Moment klingt das eben alles nach nicht so guten Ideen. Ne? Also wenn man überhaupt jemandem begegnen will, dann nach Möglichkeit jemanden, wo man sich sicher sein kann, dass der sich vernünftig benimmt und so weiter. Und man will ja auch nicht so eng beisammen sein. Und Interaktion findet ja auch nur noch außerhalb von Räumen statt. Insofern ist es quasi ein Rundumschlag auf unser Businessmodell, diese Kontaktsperre. Mhm. Und das verändert natürlich alles.
Wie hast du das zum ersten Mal gemerkt? Also wann hast du gemerkt, okay, das ist jetzt hier nicht etwas, was irgendwie so eine kleine Schramme ist, sondern das ist etwas, was voll reinfährt?
Bei uns ging das los mit, wir haben im Bipart in Kreuzberg haben wir vor allen Dingen auch eine relativ große Eventfläche, und da ging es relativ früh los. Da werden recht viele Events von Konzernen und Corporates gebucht, also eher so kleinere Konferenzen und Meetups, und die haben ja recht früh eine Reisewarnung ausgesprochen. Ich glaube noch Ende Februar oder Anfang März, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und das war zum ersten Mal so, dass da die Realität so reinschlug. Und wow, Stornierungen, Verschiebungen, schon in einem recht großen Umsatzvolumen. Und da konnte man dann relativ früh zuschauen, wie da die Umsatzzahlen und die Buchungen und auch die Nachfrage eben einfach verschwand. Und dann kam kurz danach das Gleiche für die Gastronomie mit all diesen Beschränkungen. Man hat das vorher auch schon im Umsatz gemerkt, dass die Leute nicht mehr ganz so scharf auf Kaffee und eng sitzen waren. Und dann kam ja das war auch eine ganz merkwürdige Woche oder so, war etwas mehr als eine Woche. Es gab ja immer wieder neue, fast im 48-Stunden-Takt, behördliche Anordnungen, und wir haben wirklich immer die Cafés drauf angepasst. Also wir haben irgendwann die Stühle weggenommen, als diese 1,50-Meter-Geschichte war, haben auf dem Boden Markierungen für die Schlangen gemacht, das kennt man ja alles auch jetzt vom Bäcker. Und dann haben wir irgendwann die Tische quergestellt und irgendwann nur noch Takeaway gemacht, und so wurde es immer weniger. Wir haben dann aber schon vor einer guten Woche gemerkt, dass das auch mit dem Takeaway irgendwie ganz, ganz okay ist, aber eigentlich wir uns damit nicht mehr gut gefühlt haben. Einerseits für die Mitarbeiter und andererseits auch so ein bisschen eben, naja, ist halt ein Grund für die Leute rauszugehen, und das scheint im Moment doch vernünftig zu sein, eher drin zu bleiben.
Wie viele Orte bespielt ihr?
Wir haben im Moment 3 Cafés, sind dabei, ein viertes an der Torstraße Ecke Schönhauser zu eröffnen. Das, oh Wunder, wird ein wenig später eröffnet werden wohl, sollte eigentlich vor Ostern noch aufmachen. Und wir haben aber aktuell 6 Coworking-Standorte, von denen 3 eben auch gerade in der Eröffnungsphase sind, die davon natürlich auch sehr betroffen sind, weil zumindest da die ganzen Neuverträge erstmal nicht zustande kamen.
Also Neuverträge mit Mietern, mit Firmen, die sagen, wir holen eine Bürofläche.
Ja, genau. Die Member-Büroflächen, Private Offices und all das. Das ist im Moment ein bisschen schwierig. Wobei ich jetzt gerade heute nochmal gehört habe, dass also da ist zumindest ein bisschen Bewegung drin in der Nachfrage, und auch Leute, die jetzt so ab Mai wieder denken, dass man sicherlich nicht alles normal ist, aber die denken wieder an Coworking. Das ist ganz, ganz schön zu sehen. Und ich glaube auch, dass das früher wieder losgehen kann. Wir haben auch in den bestehenden Häusern, ist es auch so, dass da die Member sind eigentlich da geblieben, und die Teams und die arbeiten eben teilweise auch da natürlich anders. Ne? Aber das gibt es immer noch.
Und da gibt es ja eigentlich bei dir dann so ein Innen und so ein Außen. Einerseits ne, die Beziehung zu den Kunden, was du jetzt gerade erzählt hast, aber auch natürlich die Beziehung zu den einzelnen MitarbeiterInnen. Wie viele Leute arbeiten für euch insgesamt?
Wir haben insgesamt um die 60 Mitarbeiter. Wow. Quer durch die einzelnen Geschäftsbereiche. Nicht alles Fulltimer, aber das ist schon ein großes Team. Mhm. Wow. Und du, da ist sowohl in der Community der Member als auch in der Community der Stammgäste als auch in der Community dieses Teams quasi, da ist echt ganz viel passiert und sehr viel Schönes. Und wir haben in dieser Krise, ich finde, die Krise ist ein bisschen wie so eine Wasserscheide. Also alles wird irgendwie viel sichtbarer und wer wie wo committed ist. Ich finde, im Privaten wie im Geschäftlichen. Und wir haben aber in unserem Team eine wahnsinnig schöne Solidarität und große Effekte von Gemeinschaftssinn. Und es ist wirklich zu sehen, dass jetzt wird sichtbar, dass wir eine tolle Teamkultur haben und der eine für den anderen da ist. Und einige Teams mussten früher aufhören, früher in Kurzarbeit gehen, während andere noch tätig waren. Und auch da, selbst die Teams in Kurzarbeit haben angefangen. Wir haben jetzt plötzlich haben wir einen St. Oberholz Podcast auch. Wir haben, die Barista haben ihre Lieblingsplaylists, haben Stammkunden die Musik vermisst. Daraufhin haben die Barista ihre Lieblingsplaylists in Spotify zusammengestellt. Und Lisa, die bei uns am Frontdesk arbeitet, die ist eigentlich Tätowiererin und die hat zu Hause jetzt St. Oberholz Tätowiermotive entworfen und die kann man jetzt erstmal als Druck bekommen, aber man kann sie sich natürlich auch tätowieren lassen.
Mit Abstand, 1,5 Meter. ja. Wie hast du die Zeit jetzt, also die letzten 3 Wochen oder den letzten Monat dann eigentlich schon so vor allen Dingen als Unternehmer erlebt? Also nimm mich mal mit in so ein in dein Gehirn. Also die Nacht kennen wir jetzt ja schon, quasi deine Träume, aber wie ist es so tagsüber für dich gewesen?
Aus unternehmerischer Sicht bin ich mittlerweile ganz froh, dass wir recht früh, das ging ja, wie ich eben erzählt hatte, mit dem Wegbrechen der Eventbuchung los. Deswegen war die Alarmglocke relativ früh bei uns an. Und wir haben auch relativ früh geahnt, dass das mit der Gastro nicht so weitergehen wird, sodass ich sicherlich fürs Team und teilweise auch für Außenstehende relativ früh relativ radikal reagiert habe. Einfach aus dem einfachen Grund heraus.
Was heißt radikal?
Also sofort Kostenreduktion, sehr früh über Kurzarbeit gesprochen, ohne zu wissen, wie viel es sein muss, das Team darauf vorbereitet und angekündigt, dass ich davon ausgehe, dass es eine absolute andere Zeit sein wird und dass wir das Unternehmen in eine Art Krisenmodus schalten müssen und das nicht so bleiben wird, wie es ist. Und dass ich da an alle appelliere, eben darauf vorbereitet zu sein und mitzugehen. Und das war, glaube ich, am Anfang auch teamseitig so ein bisschen, dachte man, dass ich so ein bisschen übertreibe, aber ich glaube, im Großen und Ganzen war das genau der richtige Schritt. Und da ist auch Kulla immer ganz wichtig im Hintergrund, weil die nicht operativ so tätig ist. Die hat dann nochmal so ein bisschen den Blick von außen. Die hat das auch sehr früh mitsehen können. Und dann habe ich eben relativ früh relativ radikal reagiert. Und mit Vermietern haben wir auch gesprochen. Da ist auch ein großes Entgegenkommen und Verständnis. Das ist also auch in dieser Richtung ganz schön zu sehen. Und mit jedem Tag oder mit jeder Woche wurde dann klarer, dass es ganz schlau war, so früh so radikal zu reagieren. Und mein persönliches Ziel, aber auch fürs Unternehmen, war, raus aus diesem Reagieren zu kommen. Ich hatte ja eben schon geschildert, auch diese gerade in der Gastronomie war das alle 24, 48 Stunden eine neue Regelung. Und dann, und wenn man nur noch reagiert, dann wird man erstens kann man nicht nach vorne gucken, zweitens wird man nicht gerade, macht einen das nicht gerade ruhiger innerlich und drittens kostet das extrem viel negative Energie, wenn du dabei zusiehst, wie sozusagen der Umsatz wegbricht. Und deswegen haben wir dann auch irgendwann zugemacht und geschlossen, haben das Ding so ein bisschen so winterfest gemacht oder wie in so einem so weißes Tuch, wie in so einem Sommerhaus, die Möbel unter so ein weißes Tuch gepackt und gesagt, jetzt einmal kurz Luft anhalten und gucken, dass wir weiterhin Cashflow positiv sind mit allen Sparmaßnahmen und Zeit zum Nachdenken haben, ne? Cool bleiben und gelassen bleiben und sich mal angucken, was da eigentlich los ist, wobei man das ja noch überhaupt nicht sehen kann. Aber das war das strategische Ziel dahinter. Für mich persönlich, aber auch fürs Unternehmen und auch dem Team tut es gut, die Dinge jetzt mal so ein bisschen in Ruhe mit Abstand zu sehen. Und ich habe eben schon geschildert, wie kreativ das dann oder welche Kreativität das sofort freisetzen kann. Und ich begreife das auch als große Chance, die Sache eben nochmal so ein bisschen quasi, soweit es geht, von außen zu betrachten. Und mal unabhängig davon, dass das immer gut ist, ich glaube, jedes Unternehmen muss sich darauf gefasst machen, dass es quasi eine Zeitenwende ist, die wir gerade erleben und dass alle Businessmodelle betroffen sein werden und dass alles sich verändern wird. Also einiges wird bestehen bleiben. Ich meine, es gibt ja auch jetzt schon Gewinner und einige trifft es härter, aber ich denke, dass das die Wirtschaft nachhaltig verändern wird.
Inwiefern wird das eine Zeitenwende? Was glaubst du?
Ich glaube, ich habe zuletzt immer auch dem Team gesagt, das ist so ein bisschen auch, was Unternehmen und auch was die Menschen jetzt in vielen Bereichen machen, ist so ein bisschen wie erzwungenes Heilfasten. Und beim Heilfasten, wer das schon mal gemacht hat, die ersten 2 Tage sind echt hart, ne? Also man ist auch echt geschockt, wie das ist ohne Nahrung. Aber wenn man das durchhält, dann kommt danach eine Phase, wo man sehr viel Energie hat, wo man sehr klar ist und wo man eher so fast euphorische Zustände hat. So ganz bin ich noch nicht da, muss ich zugeben.
Ich wollte gerade fragen, das wäre meine Anschlussfrage.
Aber ich habe meine Hoffnung, dahin zu kommen. Und ich glaube, das passiert ja im Großen wie im Kleinen. Ne? Also wenn man sich die Bilder der Städte anguckt, wenn man anguckt, dass ja, wir werden ja gezwungen, verschiedene Dinge einfach nicht mehr zu konsumieren, die wir gewohnt waren zu konsumieren. Und das wird, glaube ich, schon den Mensch, die Gesellschaft und auch die Wirtschaft zumindest mal zum Nachdenken animieren. Und ich glaube, einige Dinge werden hinterfragt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Konsumverhalten so ist wie vor der Krise. Kann auch sein, dass das Konsumverhalten danach wahnsinnig steigt, ne? Dass es positiv ist und dass Leute extrem viel konsumieren. Ich glaube, es ist total unklar, in welche Richtung es geht. Vielleicht wird es noch schlimmer als vorher. Also wenn man Konsum schlimm findet, aber übertriebener Konsum ist sicherlich schlimm. Vielleicht gibt es aber auch tatsächlich eine Besinnung. Und ich glaube schon, das ist ja wie so ein nasser Waschlappen für alle. Und ich glaube so ein bisschen daran, also ich habe in letzter Zeit öfter nochmal an Vergänglichkeit, so das Wort Vergänglichkeit finde ich passt ganz gut. Es ist ja immer noch, man reibt sich immer noch die Augen, wie schnell diese ganzen Selbstverständlichkeiten im Großen wie im Kleinen einfach weg sind, ja, und einfach hinterfragt werden und einfach nicht mehr gegeben sind. Und ich glaube, wenn man sich dieser Vergänglichkeit so bewusst wird, ja, dann lebt man anders. Das sagt ja auch jeder, der schon mal eine schwere Krankheit überlebt hat oder der schon mal ein Nahtoderlebnis oder so hatte. Ja, in dem Moment, wo einem das bewusst wird, sind das ja meistens so Weggabelungen im Leben. Und wenn man das so ein bisschen wie im Großen sieht, ja, wenn das jetzt wirklich einer kritischen Masse an Menschen bewusst wird, diese Vergänglichkeit und dass es eben alles doch so super verletzlich ist, dann könnte das, denke ich, schon in der Haltung der Menschen was verändern. Und wenn sich die Haltung der Menschen verändert, wird sich die Wirtschaft verändern müssen. Das ist das, was ich eigentlich erwarte.
Inwiefern hat sich deine Haltung in den letzten Tagen verändert? Zu welchen Dingen? Hast du vielleicht ein Beispiel?
Ich habe ganz banal, ich habe mir vorgenommen, nie wieder so viele Meetings zu machen wie noch vor der Krise, weil ich habe in der Zeit hier extrem ganz gut fokussiert arbeiten können. Ich habe auch natürlich viele virtuelle Meetings gehabt, habe irre viel gearbeitet, war vorher auch schon nicht gerade wenig, aber irgendwie noch mehr, aber natürlich um eben alles in so einen Safety-Modus zu schalten, und habe aber gemerkt, wie wahnsinnig produktiv das war, auch wenn das jetzt nicht die Sachen sind, für die ich mal Unternehmer geworden bin, ne? Also jeder, der schon mal mit Behörden und Agenturen und mit Banken zu tun hatte, weiß, wie schmerzhaft das ist, diese ganzen Anforderungen zu erfüllen, bis da alles in solchen Formalitäten und so weiter erfüllt ist. Aber ich habe irre was weggeschafft bekommen. Das war auf eine Art auch sehr befriedigend, einfach wirklich get shit done zu haben, ja, und abends die Dinge abgehakt zu haben und nicht so wie sonst zwischen zwei Meetings nochmal schnell hier und dann so halbfertig und dann doch nochmal abends 3 Stunden lange, und dann wird es zwar auch irgendwann fertig, aber es ist eigentlich nicht befriedigend, sondern man hat immer das Gefühl, man läuft hinterher, und das war ja auch meine Strategie für die Krise, nicht mehr hinterher zu laufen, sondern ahead of the things zu kommen wieder, und das will ich auch unbedingt beibehalten, und ein Schlüssel dazu ist auf jeden Fall, weniger Meetings zu machen. Muss man, glaube ich, einfach radikal festlegen oder nur ein Meeting am Tag oder sowas. Und um einfach mehr Fokus, Arbeit und mehr Ruhe und mehr, ja, mehr Dinge am Stück erledigen zu können. Das ist jetzt auf einer banalen Ebene auf jeden Fall eine erste Erkenntnis. Und ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen. Ich habe von einigen gehört, dass viele sagen, ja, ich will nicht mehr so arbeiten wie vorher oder ich will anders arbeiten oder ich überlege, den Job zu wechseln. Also da scheint schon dieser Wake-up-Call schon irgendwie angekommen zu sein. Und die Frage stellt sich für mich nicht. Ja, ich liebe das, was ich tue. Und wenn ich noch weniger Meetings habe, dann kann ich noch mehr lieben, glaube ich. Und das wäre auf jeden Fall auf so einer sehr konkreten Ebene etwas, was ich unbedingt ändern werde.
Nun ging es ja jetzt, oder jetzt geht es ja schon sozusagen um Überlebensmodus, also abstrampeln und gucken, dass man das irgendwie auf die andere Seite bekommt, sozusagen, ne? Wovor hast du am meisten Angst gehabt die letzten Tage? Also was ist das, was dich dann so, ich meine, St. Oberholz gibt es jetzt seit 15, 20 Jahren, wie lange?
Ja, 15, im Juni werden wir 15. Ich nehme auch an, dass wir im Juni keine große Party feiern werden, sondern vielleicht später. Aber im Juni ist das Café, gibt es seit 15 Jahren, ja.
Und was ist, wenn es eine Angst gibt, eine unternehmerische, was ist das für eine Angst?
Also in den ersten Tagen, als das dann so Realität wurde, hatte ich schon auch so eine Art Schock und musste erstmal mit dieser Realität klarkommen und brauchte eine Weile, um wieder in die Kraft zu kommen. Und da war die ganz konkrete Angst, dass unsere Liquidität nicht reichen könnte, um diese Krise zu überleben. Aber da hat es auf jeden Fall geholfen, einen Plan zu machen und entsprechend zu agieren, ne? Da wieder ins Agieren zu kommen und dann einfach rechnen Zahlen anschauen, sich den Dingen stellen und einen Notfallplan machen. Das hat mir bei dieser Angst geholfen. Ich hatte dann am Anfang schon so die Frage, ob jemals es wieder Gastronomie und eben Begegnung von Menschen so geben wird, wie wir das kannten. Mhm. Das wäre für mich persönlich, ne, weil das ist für mich auch persönlich etwas, was ich für die Essenz des Lebens halte. Und deshalb sind unsere Businesses ja auch so aufgebaut. Das wäre für mich persönlich und natürlich auch auf Geschäftsebene sehr, sehr entscheidend. Und das hat mir schon Angst gemacht in den ersten Tagen. Aber ich glaube, der Herdentrieb des Menschen, das sieht man ja auch, ne, das wirst du auch mitkriegen, egal mit wem redet, die Leute vermissen es einfach wie verrückt, ne? Mehr als alles andere, die Begegnung und den echten Austausch. Das heißt, ich glaube, der Herdentrieb des Menschen, auch für unsere eigene Psychohygiene sozusagen, den müssen wir erleben können, der wird sich sicherlich verändern und das wird auch sicherlich Coworking und Gastronomie verändern. Ich glaube, das wird andererseits wichtiger. Ja? Ich glaube, auch schön zu sehen, ja, wie sich gerade die Arbeitswelt verändert und was alles geht, was vorher immer so als ein bisschen schwierig und nur für die Avantgarde gelten sollte. Und ich glaube aber, dass sich die Anforderungen an Räume und an Gastronomie und Coworking eben verändern werden. Und das ist jetzt aber für mich greifbarer. Deswegen habe ich da eigentlich keine Angst mehr, sondern freue mich eigentlich auf die neuen Spielregeln, die da kommen werden und vertraue da einfach in mich und in das Unternehmen, dass wir da uns entsprechend anpassen werden und wieder tolle neue Produkte ins Leben rufen werden.
Unterscheidest du zwischen unternehmerischer Angst und so einer persönlichen Angst? Weil das eine ist ja wirklich zu sagen, okay, dieses Unternehmen, das gibt es jetzt seit 15 Jahren, da gibt es 60 Mitarbeiter, da gibt es 4 Cafés, 6 Coworking Spaces, da gibt es all das. Und dann gibt es aber natürlich, also die Möglichkeit gibt es ja nicht zu sagen, okay, das funktioniert nicht mehr. Und das andere ist aber auch das Persönliche. Ne? Da ist dann wieder die Familie, die Kinder, die Partnerin und all das. Wie dröselst du das auf?
Ja, also ich kann die Ebenen schon unterscheiden. Und da eine Ebene hast du noch nicht genannt, nämlich die Mitarbeiter. Mhm.
Also die habe ich jetzt ins Unternehmen mit rein.
Ja. Mhm. Aber die bei allem, was wir jetzt auch tun, ne, ist auch die oberste Prämisse, nach Möglichkeit alle Arbeitsplätze zu erhalten. Und das heißt, es gibt tatsächlich diese verschiedenen Ebenen. Ne? Was bedeutet es fürs Unternehmen? Das ist ja, da habe ich eine gewisse Verantwortung, nicht nur für die Mitarbeiter, natürlich auch das Unternehmen selber ist ja auch eine juristische Person, wenn du so willst. Mhm. Und für mich persönlich und für die Familie, genau. Aber ich natürlich hängt das ja alles miteinander zusammen, weil das Unternehmen ist unsere Existenz und die Existenz vieler Mitarbeiter. Und ja, mag vielleicht ein bisschen merkwürdig klingen, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass das Oberholz ja auch schon einen gewissen gesellschaftlichen Mehrwert bietet und eine gewisse Relevanz hat, zumindest hatte, ja. Und ich hoffe, dass wir auch wieder in der Zukunft immer wieder Dinge tun werden, die neu sind. Aber wenn du allein daran denkst, was nur in diesem Café am Rosenthaler Platz alles entstanden ist und hoffentlich eben in den nächsten Jahren noch entsteht, diese Städte, diese Orte offen zu halten für Menschen und weiter Menschen zu inspirieren, eben Dinge zu tun, die sie vielleicht im Homeoffice eben sich nicht trauen, ne? Sondern nur, wenn sie umgeben sind von anderen Verrückten. Ich glaube, dass auf der Ebene fühle ich mich auch verantwortlich, ne? Also so eine gesellschaftliche Relevanz auch abzubilden. Aber Angst habe ich schon ab und zu jetzt gehabt, aber ich habe eigentlich nicht so viel mit Angst zu tun, weil ich immer daran glaube, dass es immer eine Lösung gibt und das sage ich auch manchmal unseren Mitarbeitern, wir sind ja zum Glück kein Krankenhaus mit einer Herzchirurgieabteilung, sondern am Ende machen wir schöne Räume und verkaufen warmes Wasser mit Geschmack. Ja, und das finde ich, das ist immer noch mein entspannter Blick auf die Dinge. Das heißt, das kann ich schon ganz gut trennen.
Gab es irgendeine Art von Existenzangst in den letzten Wochen? Also das kenne ich, ne, von verschiedenen Leuten. Da gibt es nämlich ganz unterschiedliche Ängste. Nämlich das eine ist natürlich so dieses, wird es meine Firma noch geben? Werde ich die Mitarbeiter alle behalten können? Alles das, was ich die letzten Jahre aufgebaut habe. Ne, das ist so das eine. Und das andere ist aber auch wirklich, ich habe gestern mit einem Bekannten gesprochen, der hat, ne, verschiedene Banken, die ihn irgendwie, denen er Geld schuldet, für das Projekt, was er irgendwie angefangen hat vor 2 Jahren, sieht aber auch jetzt total, also da geht gerade gar nichts mehr und der hat dann tatsächlich mit einer kleinen Familie Angst um seine persönliche Existenz. Also wirklich dieses, also nicht nur, dass es die Firma nicht mehr gibt, sondern auch wirklich er selber. Also ne, dass seine, dass er die Insolvenz sozusagen. Gibt es das auch für dich, also so eine private Sorge?
Ja, also es gab so zwei echt dunkle Tage, wo ich eben noch nicht so richtig greifen konnte, was passiert und was das bedeutet. Und da war noch nicht ganz klar, was es für Hilfen geben wird von staatlicher Seite und von Bankseite auch. Und das hat sich dann aber durch Handeln und Draufschauen und sich den Dingen stellen schnell geändert. Und das ist eigentlich schon auch eine Lebenserfahrung, die ich habe, dass immer wenn man merkt, dass man einem so weggleitet und dann hat man ja diese Filme, ne? So diese Ketten, ne? Und dann geht das Unternehmen pleite und dann ist das und dann verliert man irgendwie noch dies und die Familie und so. Aber ich glaube einfach daran, dass wenn man sich den Dingen stellt und die Probleme löst, dass natürlich kann das sein, dass man gewisse Unternehmen eben nicht überleben können und werden. Ne? Das ist auch manchmal vernünftig, Dinge zu beenden. Und das spüre ich aber eben beim Oberholz gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass das eine gewisse Relevanz hat und dass das auch in dem Austausch mit den Leuten, die uns jetzt helfen, einfach zu spüren ist. Ja? Und ich habe so viel Aufmunterung auch erfahren von außen, was mir auch nochmal Kraft gegeben hat. Das heißt, ja, klar, also es wäre bescheuert zu sagen, ich hätte da nicht auch mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn alles zu Ende ist. Und auch das macht mir natürlich Angst. Aber ich kann es ganz gut trennen. Und sobald ich ins Handeln komme, hört das eigentlich auf. Und ganz schön übrigens fällt mir gerade ein, selbst mein Ansprechpartner in unserer Hausbank, mit dem ich natürlich jetzt viel zu tun hatte, der hat mir gestern noch am Telefon gesagt, und wenn das alles vorbei ist, dann sitzen wir an der Bar im St. Oberholz und trinken einen Gin Tonic. Mhm. Und da war ich ein bisschen baff und fand das irgendwie, das klang jetzt nicht so, als würde er denken, dass wir das nicht überleben. Und das hilft natürlich, ne? Also.
Du hast ja schon von dieser Wasserscheide gesprochen, ne? Oder wie hast du es genannt? Wasserscheide?
Ja, Wasserscheide. Ich finde, die Dinge werden ja so deutlich, ne? Mhm. Also, als würde jemand den Kontrast hochdrehen in so einem Foto und dann siehst du, ich bin ja auch farbenblind. Das heißt, ich drehe manchmal in Fotos auch den Kontrast hoch, damit ich das erkenne. Mhm. Die Dinge, über die man vorher so rumgeeiert hat, im Kopf auch oder auch in Gesprächen, die sind jetzt glasklar da. Und das
ganz brutal, ja. Finde ich auch. Also ja. Du weißt auch, also ich merke das so auf der unternehmerischen Sicht wie auch auf der privaten, ist ja dann an manchen Stellen dann auch mal getrennt, sogar bei mir, merke ich schon genau, du weißt genau, okay, das sind die Leute, die jetzt auch anrufen, die dir schreiben, die irgendwie Hilfe anbieten aus dem Nichts heraus oder positive Energie senden. Und du weißt aber auch, du weißt auch genau, okay, hier an der Stelle, gut, das hatte ich eigentlich, ich dachte eigentlich, wir haben einen anderen Beziehungsstatus. Merkst du das auch? Also ich finde das auch wirklich, wie du selber sagst, ne? Du musst gar nicht mehr nachdenken, die Sache ist glasklar und du weißt, okay, hier super und hier nicht so und damit hat sie es eigentlich auch. Da musst du auch gar nicht mehr lange rumüberlegen. Das ist sehr, sehr positiv. Und ich finde dieses Bild mit dem Kontrast auf jeden Fall auch. Es wird alles im Grunde sichtbar gerade irgendwie. Also auch im Kleinen, also im Privaten, wie im ganz Großen auf der ganzen Welt, was läuft schief, wer hält den Laden zusammen und so weiter und so fort. Also irgendwie ist jetzt alles, liegt so alles vor uns.
Ja, also so ein Gefühl, dieses Sichtbarmachen, so, oder ich glaube auch noch ein gutes passendes Bild ist, wie wenn du so Fingerabdrücke suchst und dann pinselst du darüber, da sind ja Fingerabdrücke. Ne? So, es ist diese Effekte gibt es echt überall und das ist, das macht ja zumindest Entscheidungen im Moment so einfach. Ne? Ich finde, also zumindest seitdem ich im Kopf das radikale Akzeptanz, finde ich, muss her. Ne? Also man muss das akzeptieren, es geht jetzt nicht schnell vorbei und das ist auch nicht ein Husten der Wirtschaft, sondern das ist irgendwie, ich glaube, eine Zeitenwende. Kann sein, dass es anders ist, aber ich glaube, sich darauf vorzubereiten, ist schlau. Und das macht die Entscheidung so klar. Ne? Also zumindest, vieles ist ja unklar, wie wird es weitergehen, aber die Entscheidung, dass man anders über die Dinge nachdenken muss, dass man verschiedene Beziehungen offensichtlich nicht mehr braucht und andere umso wichtiger sind, das finde ich, das ist die Zeitqualität, die gerade stattfindet. Und ich habe in von Tim Leberecht, House of Beautiful Business, habe ich vor ein paar Tagen einen Hangout mitgemacht, da musste ich gerade dran denken, da hat jemand gesagt, er macht sich keine To-Do-Listen mehr, sondern er macht sich Care-Listen, also People to Care for. und zwar Menschen und Communities, um die er sich kümmern will. Und er schreibt sich keine To-Dos mehr auf, sondern er sagt, das sind die Menschen, die sind mir wichtig, und das sind die Communities, die mir wichtig sind. Und daraus ergeben sich natürlich To-Dos, aber weg von To-Do-Listen. Das fand ich auch immer ein schönes Bild, weil ich glaube, ja, die Menschen, mit denen man jetzt merkt, dass das gut funktioniert und dass die quasi durch dick und dünn mit einem gehen, mit denen ist man natürlich, fällt man ja, ist fast schon wie so eine Verliebtseinsgeschichte. Ne? Das ist auch schon magisch, was gerade passiert, wenn es positiv ist.
Ja, absolut. Ja. Du, also wenn wir jetzt mal uns dieses Bild angucken mit den Kontrasten und du als jemand, der sich wirklich, also in meinem Bekanntenkreis wirklich wahnsinnig viel mit Arbeit natürlich beschäftigt und auch drauf guckt und sieht, was siehst du da gerade, was da vielleicht in Zukunft passieren wird? Also siehst du da schon Sachen, wo du denkst, okay, das könnte jetzt da und dazu führen? Du hast ja jetzt auch ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken, hast du schon erzählt. Also und wie ich dich kenne, hast du garantiert schon drüber nachgedacht. Also was siehst du da?
Wir erleben ja, dass die, naja, ich finde, man muss sehr vorsichtig sein, ne? Weil ich finde, wir erleben auch da so eine Sichtbarmachung. Ne? Wir erleben nämlich, dass die jetzt so viel beschriebenen systemrelevanten Berufe, dass die, und die sind ja meistens eher prekär, ne? Dass die plötzlich so wichtig werden, ne? Und dass die aber andererseits auch voll im Feuer stehen. Ne? Also dass nichts von diesen Tätigkeiten kannst du im Homeoffice oder in Mecklenburg-Vorpommern auf deinem Landhäuschen machen, ne? Sondern das sind, da musst du einfach raus und zwar in die Gefahr. Und das finde ich, macht eben auch nochmal vieles sichtbar, nämlich dass das, dass diese ganzen Ideen, wie sich die Arbeitswelt verändert und wie neue Arbeit stattfinden könnte, die ja eine tolle Idee ist und die ich auch vertrete, dass die aber eben nur für einen bestimmten Kreis von Tätigkeiten und von Menschen. Ne? Und das sind sicherlich auch, da geht es auch um soziale Segmente und um Bildungsschichten und so. Ne? Und das wird jetzt nochmal sichtbarer. Und das habe ich als Thema vorher auch immer schon gesehen, weil ich finde immer bei allem, was so neue Arbeit und Veränderung der Arbeitswelt ist, ist immer so die Frage nach Blue und White Scholar. Ne? Also quasi auf Deutsch würde man sagen Blaumann und weißer Kittel. Ja, die ganzen Tätigkeiten, die eben eher noch im Blaumann verrichtet werden müssen. Die müssen sich auch noch verändern. Ja? Und ich denke schon, dass oder ich hoffe, dass es dazu führt, dass die Berufe, die jetzt eben nicht ins Homeoffice gehen können, dass vor allem die nochmal überdacht werden und dass man da sich nochmal Sachen überlegt, weil die so ein bisschen vernachlässigt wurden bei all diesen Gedanken. Ne? Wenn man an die Veränderung der Arbeitswelt denkt, denkt man immer an die Wissensarbeiter. Und ich würde mal sagen, die haben es eh schon ganz schön gut. Mhm. Und die werden es jetzt wahrscheinlich auch noch viel besser haben. Aber was ist eben mit den ganzen anderen? Ne? Was ist mit den Leuten, die in Pflege und den Einzelhandel und so weiter arbeiten? Und ich finde, da würde ich mir wünschen, und das werde ich auch persönlich mich mehr mit beschäftigen und vielleicht auch thematisch und auch versuchen, darauf einzuwirken, was ist denn mit den Menschen? Ne? Wie kann man deren Arbeitsrealität auch so verändern, dass da auch mehr Selbstbestimmung, mehr Freiheit und mehr Bedeutung in die Arbeit kommt im Sinne der neuen Arbeit. Ich meine, jede Krankenschwester hat eine Menge Bedeutung in ihrer Arbeit. Ja, so meine ich das nicht, aber persönliche Bedeutung. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz spannend zu sehen. Und deswegen ärgert es mich auch im Moment oft so, wenn es immer so heißt, ja, ist eigentlich ganz toll und jetzt machen wir Homeoffice. Dabei werden halt eben die ganzen anderen Berufe immer vergessen. Und da wäre ich im Moment vorsichtig, das jetzt nur so positiv zu sehen. Auf der anderen Seite, ja, es ist plötzlich in so vielen Unternehmen Homeoffice möglich, in denen das vorher verteufelt wurde oder behauptet wurde, dass es nicht geht. Absurderweise ist das, glaube ich, für Deutschland ein Glücksfall, weil jetzt ich glaube, kein Glücksfall für viele Unternehmen im Moment, weil eine Menge Mitarbeiter gar nicht zu Hause arbeiten können, weil es einfach nicht geht. Ne? Die haben ganz banal keine Laptops. Hier in unserer Berliner Blase können uns das nicht vorstellen, dass man an einem Computer arbeitet, den man nicht durch die Gegend tragen kann. Aber ich würde mal schätzen, für 70% aller Büroarbeiten in Deutschland ist das die Realität, dass da noch so ein Desktop-Rechner steht. Mhm. Und selbst wenn du den mitnehmen kannst, ist immer noch die Frage, kommst du da über einen VPN-Server drauf und so weiter. Ne? Also das sind natürlich auch Sicherheitsfragen. Und das fällt jetzt gerade so, ich glaube, auch den großen Unternehmen total auf die Füße, dass die gar nicht fähig sind, die Leute da arbeiten zu lassen, wo sie arbeiten wollen. Und ich glaube, das wird schon positiv sein, das als Treiber zu sehen, dass die Arbeitswelt sich verändert. Ja, also viele machen jetzt Homeoffice-Erfahrung. Viele Homeoffice-Erfahrung ist ja auch schön, wenn das mal 2 Tage sind. Aber so nach einer Woche und gerade wenn Kinder im Spiel sind, ich weiß nicht, wie du es mitkriegst, kann das schon auch klaustrophobisch sein. Und deswegen würde ich, um nochmal zu unserem Geschäftsmodell zurückzukommen, denken, so ein bisschen die Antwort zwischen Homeoffice und Büro ist ja eigentlich Coworking und oder sind Working-Cafés. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass jetzt gerade eine Menge Leute erfahren, dass Arbeit an anderen Orten stattfinden kann. Und ist Homeoffice sicherlich okay, ist aber nicht der perfekte Ort oder die perfekte Antwort auf alle Arbeitsorte und dass eben viele dritte Orte jetzt gesehen werden. Es muss ja nicht immer Coworking sein, an dem man eben auch arbeiten kann. Und das sehe ich schon als positiven Effekt. Ich glaube, da wird viel von übrig bleiben.
Also ich glaube, dass diese große, also bei uns war das ja in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren immer ein Thema in Vorstellungsgesprächen. Wie sieht es mit Homeoffice aus? Und dann sagt man natürlich als modernes Unternehmen, klar, kein Thema, muss man absprechen, aber geht und so. Ich stelle auf jeden Fall fest, dass das, also in unserem, wir sind ja 4 Redaktionen, ist das Thema Homeoffice, also die vermissen sich schon alle sehr auch so. Also also da wird dann nochmal abends so eine Hausparty dann irgendwie veranstaltet und so. Also das ist schon sehr, also virtuelle Hausparty. Und so dieses, ja, also man vermisst sich gegenseitig, man vermisst das gemeinsame Denken an der Sache und so weiter. Das ist schon, und jetzt in den ersten 2 Wochen war es unfassbar, wie produktiv alle waren. Also das war wirklich sensationell. Also natürlich auch durch die Zeit geschuldet und jetzt man muss neue Ideen anzapfen und so weiter und so fort. Aber ich merke das nicht nur bei unseren MitarbeiterInnen, sondern auch bei mir. Und ich merke es auch an der Welt da draußen. Also ich hatte jetzt in den letzten Wochen waren immer wieder so, ach geil, interessant, krass, abgefahren, okay, wow. Und jetzt in dieser Woche zum Beispiel habe ich nichts gesehen, wo ich gedacht habe, wow, das ist jetzt mal super. Weil ich glaube auch schon, dass dieses Zuhause nur sein und immer nur auf den eigenen Laptop gucken und nur das eine Fenster sehen, nur die eine Aussicht zu haben. Ich glaube, dass das für Inspiration und für Ideenreichtum, außer man ist vielleicht Stephen King, irgendwie nicht so zuträglich ist. Ich glaube, dass das gerade in unserer Welt, ne, wir reden ja auch von der Kommunikationsbranche, dann ist das, glaube ich, auch genau das, was da fehlt, ne? Was da an, da braucht man diesen Austausch, da braucht man die Begegnung, ob das die festen Kollegen sind, die man braucht, da braucht auch jeder was anderes, oder wie bei euch immer wieder neue Begegnungen, obwohl bei euch ja auch viele gleiche Gesichter immer da sind und sich da irgendwie andere Synergien ergeben. Also ich glaube schon, dass das gar nicht mehr, also dass dieses diese große Verlockung Homeoffice und der große Bonus, dass ich glaube, das ist bei vielen Menschen wahrscheinlich gar nicht mehr so ein riesen super Ding ist, sondern eher, dass man sagt, ach, eigentlich schön, wenn wir irgendwie zusammen ins Büro kommen und das ist gut und wir müssen diese unglaubliche Individualität gar nicht mehr so abfeiern, sondern es ist schön, wenn wir zusammen sind und zusammensitzen und zusammen lunchen und so weiter, ja.
Ja, ich glaube, die das stimmt, das ist eine spannende Facette. Ich denke, wenn du es mal so siehst, der Ortswechsel, ne? Also an einem anderen Ort zu arbeiten, und ich glaube, du hast ja eben beschrieben, dass da eine hohe Produktivität entstand am Anfang, weil das ist natürlich auch spannend. Du bist jetzt zu Hause und diese Krise ist ja auch irgendwie aufregend, ne? Die Menschen mögen, also wie soll ich das jetzt sagen, dass es nicht komisch klingt, aber diese Krise ist ja auch eine Sensation. Ne? So traurig das ist, und es sterben Menschen, das ist keine Frage, das ist schrecklich, aber der Mensch hat ja diese Sensationsgier und das ist dieser Ausnahmezustand. So dieser Tanz auf dem Vulkan, ne? Diese Endzeitstimmung, die macht ja auch produktiv, ja, auf eine Art. Ne? So, wenn es das Letzte ist, was ich tue, ne? Ich habe keine Ahnung, ob die Leute jetzt mehr oder weniger Sex haben, aber wahrscheinlich hält sich die Waage, weil ich glaube, die Angst ist auch ein ganz guter Libido-Killer. aber dieser Ortswechsel, ne, in einen anderen Ort zu kommen und so dieses Ungewöhnliche, ich glaube, das macht produktiv. Und deswegen kann ich nur nochmal sagen, das ist eigentlich das, was ja dezentrale Arbeit und Remote Work schon immer propagiert. Und deswegen Leute, die eben mit dem Laptop von überall arbeiten, ob es im Flugzeug oder auf dem Bahnhof oder von zu Hause oder im Garten oder in einem Coworking Space ist, die tun das ja genau deshalb, weil dieser Ortswechsel so gut tut und inspiriert. Und der ist natürlich auch mal mit einem Wechsel von Communities verbunden. Und der Raum selber, ne, so digital und dezentral alles ist, der Raum selber wird dadurch meiner Meinung nach nur noch wichtiger. Und ich glaube, die Leute werden mehr lernen, dass sie eben für verschiedene Tätigkeiten und für verschiedene Gemütszustände, in denen sie sich befinden, eben verschiedene Räume brauchen. Und das wäre, glaube ich, etwas, wo man jetzt, also ich hoffe, dass man nicht nur danach sagt, Homeoffice hat ja nicht funktioniert, jetzt sitzen wir alle wieder im Büro. Ich glaube, das wäre schade. Ich glaube aber, dass das verstanden wird, dass es durchaus sinnvoll ist, eben von verschiedenen Orten zu arbeiten, um diese Kreativität und diese Inspiration freizusetzen. Und jeder weiß, wie negativ Raum auf Arbeit wirken kann. Ja, wenn man irgendwo sitzt, wo man nicht arbeiten kann, wo es zu laut ist oder zu ungemütlich oder ne, dann merkt man, dass die Arbeit schlechter wird und man ist weniger produktiv, aber man vergisst total mal diese andere Seite, ne, wie positiv Raum und Umgebung und Menschen auf Arbeit wirken kann und wie einen das beflügeln kann und inspirieren kann. Und das wurde, glaube ich, irre unterschätzt und ich hoffe, dass das jetzt in das Bewusstsein von vielen Menschen dringt und einen positiven Effekt hat.
Wie geht es deinen Mitarbeitern gerade? Also wie haben sie das? Ich meine, du hast schon gesagt, ne, du warst am Anfang sehr radikal und da waren die Mitarbeiter noch gar nicht so weit. Wie ist so jetzt der Stand? Wie kriegst du das hin, dass sie motiviert bleiben? Was sind so Sachen, ohne jetzt natürlich zu ins Detail zu gehen, um auch Leute zu schützen, logischerweise. Aber was erlebst du da im Guten, vielleicht aber auch im, wo du merkst, ha, das funktioniert noch nicht so gut, wenn du das teilen willst?
Na, also die, ich spüre, also ich glaube, es war relativ früh eine hohe Akzeptanz und hat eine gewisse Ruhe und damit auch eine gewisse Übereinkunft erzeugt, dadurch, dass Kula und ich so früh so klar waren und gesagt haben, Leute, das ist jetzt Krise und das ist hier kein Spaß mehr und wir müssen jetzt radikal ran. So, auch wenn das vielleicht erstmal erschrocken hat, aber da eine klare Haltung bewahrt zu haben und alles Handeln dieser Maxime zu unterstellen, das hat neben den harten Einschnitten, ich meine, das muss man sich ja mal auch im Großen angucken, was gerade passiert und alle akzeptieren es ja auf eine Art, neben diesen harten Einschnitten hat das aber auch eine hohe Akzeptanz und ich glaube eine gewisse Ruhe und Sicherheit gebracht. Ich glaube im Moment, so bitter das ist, verändert sich Leadership schon nochmal so ein bisschen dahin, dass da einer muss diese Entscheidung treffen und sagen, da gehen wir jetzt lang und ich denke, es ist der richtige Weg. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wir müssen eben jetzt in so einen Safety-Modus schalten. Das wird gerade wieder viel mehr akzeptiert und auch, ich glaube, da sehnt man sich nach. Guckt ihr mal an, die CDU hat, glaube ich, Umfragewerte gut. Ne? Die CDU ist ja also ein bisschen auf Law and Order und wir machen hier. Ne? Und jetzt, die streiten sich ja, wer jetzt den krassesten Shutdown macht und so. Ja. Die hat Umfragewerte hoch und ich glaube, dass ein Mensch sich eben in der Krise schon nach so klassischen Anführern sehnt, ohne dass jetzt mein Leadership so gewesen wäre, aber ich habe auf jeden Fall mehr beschlossen im Kleinen und dann einfach verkündet, als wir das sonst tun, ne? Und weniger Entscheidungen mit ans Team gegeben und schon Entscheidungsfreiheit in der, also ne, Rahmenbedingungen setzen und zu gucken, wie geht ihr jetzt damit um? Und das hat, glaube ich, ganz viel Energie freigesetzt. Und das Team selber war dadurch nicht so verunsichert. Wir hatten sehr früh vor allen Dingen im Gastrobereich, die Barista, das ist ja auch eine sehr internationale Community, ne? Da haben sich, die haben sich reihenweise bedankt, weil ganz viele ihrer Freunde, die woanders arbeiten, einfach alle entlassen wurden. Ne? Das rauscht da eh noch eine lustige Arbeitslosenquote auf uns zu, aber ganz viele sind einfach entlassen worden. Und das heißt, auch da ist was passiert, ne? Und es wird auch nach der Krise noch da sein und wird das Arbeitsverhältnis verändern. Aber da gab's eine gewisse Dankbarkeit. Natürlich gab es auch viele Fragen, auch bei Kurzarbeit. Ich wusste ja selber nicht, wie Kurzarbeit funktioniert. Ich musste teilweise immer sagen, hey, ich muss rumtelefonieren, ich muss mit dem Arbeitsrechtler sprechen. Ich versuch über das Lohnbüro was rauszukriegen. Das Lohnbüro hat ja auch noch nie Kurzarbeit gemacht und so. Also man hat ja selber innerhalb von wenigen Tagen viel gelernt und ich war da sehr transparent, habe versucht, immer nur das zu sagen, was ich auch wusste und habe versucht, keine Halbwahrheiten zu produzieren und da gab es trotzdem eine gute Akzeptanz dafür und da gab es schon auch Verunsicherung, aber ich glaube, wenn man da wahrhaftig bleibt und ehrlich und transparent, dann funktioniert es und so war das eigentlich bei uns auch, aber und das Team selber, ja, das war schon auch bei aller Ernsthaftigkeit, wie ich es eben schon schilderte, es war schon so ein bisschen dieses witzig, dass wir haben auch wir machen Hangouts, wir haben auch heute nochmal ein Hangout, wo wir einfach quasi uns einfach so alle vorm Bildschirm sitzen. Da sind meistens sehr viele Kinder noch mit dabei. Jetzt kennen sich alle Kinder auch, das ist irgendwie auch witzig. Und man einfach so quatscht und guckt und eigentlich nicht über die Arbeit redet und jeder Zweite hat ein Bier in der Hand. Und das passierte vorher so auch nicht. Ne? Es gab zwar immer mal auch so Team-Events, die gab es immer schon, aber irgendwie hat das eine andere Qualität, obwohl es virtuell ist. Und das da tut sich was, ne? Da schmeißt sich was zusammen, aber das funktioniert natürlich nur, weil der Nährboden vorher da war. Und das gibt mir total Kraft, ne? Also wie das Team so ist und dass die da so mit durchgehen, das ist echt ein ganz, ganz tolles Gefühl.
Ja, das hatte ich auch letzte Woche so ganz doll, also Woche 2, das auch nochmal so festzustellen, genau das, dass dieses Team, das geht mit und man irgendwie genau diesen, da ist der Nährboden, das ist irgendwie alles da und es funktioniert alles. Und ich dachte auch, ich habe dann irgendwie so Pierre angerufen, mein Partner, und habe gesagt, also es wäre wirklich richtig bescheuert, wenn das jetzt nicht funktionieren würde. Also das wäre so schade darum, weil das so gut funktioniert, also weil das so funktioniert und weil das irgendwie so, weil die sich mögen und weil wir die mögen und sozusagen, ne? Und vor allen Dingen, ich glaube ja auch, dass durch so eine Krise, wenn man das irgendwie meistern kann, ja auch irgendwie echt da nochmal ganz, ganz neue Skills plötzlich da sind, die vorher überhaupt nicht da sind. Also eigentlich Next Level Shit, so, ne? Und das war so, da hatte ich so eine Wehmut einerseits und natürlich aber auch so eine schöne Gelassenheit, aber so dieses so, das wäre jetzt wirklich, das wäre jetzt, also wie so ein bisschen so, wie so ein Essen, über das man sich wahnsinnig Mühe gemacht hat und das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn das jetzt kalt werden würde.
Ja, das stimmt. Und das meine ich auch, wenn ich sage, dann hast du halt noch mehr das Gefühl, dass du dich halt querlegen wirst, ja, um das irgendwie rüber zu retten, ja. Und das muss und wird passieren. Das ist auch super wichtig. Und ja, du hast recht, weil da, ich glaube, da drüben, ne, auf der anderen Seite, wo es immer das jetzt ist und wo das ist und wie lange da, da wird eine Menge Geschirr zerschlagen worden sein und Beulen und blaue Augen und gebrochene Finger. Aber ich glaube, das lohnt sich, dahin zu gehen und dabei zu sein. Und darauf freue ich mich. Und übrigens, das fiel mir eben noch ein, wir haben neben dem Team, wir haben so eine tollen Reaktionen von Menschen, teilweise Stammgäste vom Café, die schreiben mir auf Twitter in einer Direktnachricht, dass sie nicht so viel Erspartes haben, weil sie könnten dem Oberholz einen fünfstelligen Betrag leihen, brauchen sie auch nicht so schnell zurück und so. Also was passiert, ja. Das ist magisch, ne? Das ist toll, und wir haben ja auch Investoren, und auch da bekomme ich Anrufe und ich schalte, bei einem bin ich sofort in so ein erklär und das machen wir jetzt Modus, und der meinte nach 2 Minuten, Ansgar, das interessiert mich alles gar nicht, ich will einfach nur wissen, wie geht's denn dir, ja, wie geht's dir, wie geht's dem Team, und,
ach, schön.
Und das ist, ja, das ist einfach, und da ist Commitment da, und das, ja, das, deswegen, das, wenn du das alles zusammennimmst, aus welchen Richtungen, ich glaube jetzt viele, ja, privat, aber auch viele Unternehmen diesen Zuspruch erhalten, dann weißt du, dass das sich lohnt, dafür zu kämpfen. Ich glaube auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass es auch Unternehmen gibt, die das Gegenteil erfahren, ne? Also weil es eben diese Wasserscheide ist. Ich glaube, es gibt schon Unternehmen, wo sie merken, okay, die Kunden sind irgendwie gar nicht treu oder gar nicht bereit, Commitment einzugehen. Mhm. Und ich glaube, das hat auch mit einer gewissen Größe zu tun, ne? Ich glaube, mit einer gewissen Größe eines Unternehmens ist es den Kunden dann doch egal. Und da sind wir natürlich so als immer noch recht kleines, regionales Unternehmen mit so einer sympathischen Marke, behaupte ich jetzt mal, natürlich auch sehr, was Konzerte und Partys wirklich sind.
Ich überlege gerade Richtung Ende, vielleicht so, du kannst ja, ich habe hier 2 Tore für dich. Ja.
Nimm B.
Das eine Tor ist, das Persönliche, also wie stellt ihr euch jetzt auf, was sind eure Maßnahmen für die Zukunft, um auf die andere Seite zu kommen? Das wäre Tor A. Und Tor B wäre, was glaubst du, was wird an neuen Geschäftsmodellen in dieser Zeit entstehen?
Du meinst so generell für die Gesamtwirtschaft?
Für die Gesamtwirtschaft, genau. Mhm. Welches Tor hättest du denn mehr Lust?
Auf Tor B. Mhm. Also für die Wirtschaft. Mhm. Lass uns da durchgehen. Mhm.
Was glaubst du? Also ich meine, letzten Endes ist bei der letzten großen Krise 2008 die Gewinner dieser Zeit, würde ich mal sagen, Facebook und Google. und das, was da damals ja dann auch so wirklich so einen Boom bekommen hat. Jetzt wird es wahrscheinlich Amazon sein. Aber was glaubst du, was an neuen Dingen entstehen wird?
Ich glaube, dass auch in dieser Krise die Digitalkonzerne wieder die Gewinner sein werden. Nicht alle, ne? Airbnb, glaube ich, hat gerade ein bisschen Probleme, aber ich glaube, dass die ganz Großen schon wieder auf der Gewinnerseite stehen werden. Das wird auch einen Effekt haben, ne? Weil die werden danach noch größer sein, noch mehr Kapital kumulieren. Also ich glaube, das wird dann noch mehr herausstechen und noch merkwürdiger sein. Das heißt, das könnte also auch Regularien und so weiter nach sich ziehen. Das war ja auch schon vor der Krise ein Thema. Und auf der anderen Seite glaube ich, wir werden schon, ich finde das Bild nach 9-11 ganz, ganz passend, weil wir haben ja, da gab es ja auch so Wochen und Monate der Verunsicherung. Man wusste nicht, was passiert als nächstes. Und das hat ja auch die Wirtschaft betroffen. Kein Vergleich zu heute, zu dem Einschnitt von heute. Aber danach sind ja auch Dinge geblieben, die ja bis heute nachwirken. Ne? Also Poller, Betonpoller vor Botschaften, verschiedene Sicherheitssysteme. Und das Fliegen ist seitdem ja deutlich anders. Ne? Von Flüssigkeiten über die Kontrollen. Mhm. Das hat sich ja verändert. Ich glaube, das ist ja eher gesellschaftlich, sicherlich sind da auch immer Geschäftsmodelle dahinter, aber das, glaube ich, wird schon einiges nachhalten. Ich glaube nicht, dass wir, ohne dass ich Virologe bin, ich glaube nicht, dass der Mensch es aushält, so lange kontaktlos zu leben. Das heißt, das wird sich schon wieder anpassen, aber ich denke, die menschliche Begegnung wird sich verändern und wir haben ja auch heute schon mehrfach angesprochen, die Akzeptanz der virtuellen Begegnung ist viel höher und die Möglichkeit, anders zu arbeiten, an anderen Stellen zu arbeiten, das wird sich für die Menschen verändern und daraus entstehen ganz sicherlich auch weitere Geschäftsmodelle, über die ich schönerweise auch nachdenken darf. Was bedeutet das eigentlich für Coworking? Ne? Also wir sind auch gerade dabei, nochmal die Community viel mehr virtuell auch zu denken und das funktioniert jetzt auch schon ganz gut. Aber ich glaube, dass diese Systeme immer relevanter werden und auf der anderen Seite eben Orte immer wichtiger und gesamtwirtschaftlich, ich glaube schon, dass das Konsumverhalten wird sich ändern, das Reiseverhalten wird sich ändern. Ich habe jetzt schon gelesen, die Lufthansa ahnt schon, dass sie die großen Airbusse nicht mehr, also die motten ja alles ein, aber die motten sie halt richtig ein und wollen eigentlich nicht mehr die großen Maschinen wieder reaktivieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie so ein Kater nach einer Party. Ich glaube schon, dass da eine Menge sich verändern wird und Reisen und Konsum anders sein wird. Viel bewusster und viel dezidierter und ich glaube auch regionaler. Ne?
Also das heißt,
und das ist, glaube ich, das sind die Effekte, die wir sehen werden.
Das heißt, einerseits wird es viel, viel mehr virtuelle Begegnungen geben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dadurch, dass es diese virtuellen Begegnungen gibt und mehr davon, dass die echten Begegnungen, die nahen Begegnungen wichtiger sein werden. Ja. Und die, die Verwurzelung eher im Lokalen als im Überregionalen ist, also dass man eher sagt, okay, ich verbinde mich, also ob das jetzt körperlich ist oder ob das jetzt örtlich ist, wirklich mit den, also es ist eher Biesental als Brasilien. So denkst du?
Das glaube ich. Ich glaube, das Globale und das Digitale und damit das Dezentrale, ne, das wird das Regionale und das Lokale massiv betonen, weil du auf der einen Seite die höhere Akzeptanz hast und eine höhere Funktionalität ja auch, ne, das ist ja auch eine Kulturtechnik, wenn du so willst, die jetzt gerade eine Menge Leute zwangsweise erlernen. Und auf der anderen Seite wird man der persönlichen Begegnung einen anderen Stellenwert zuschreiben, aber eben nicht mehr im Sinne von, na gut, dann fliege ich für ein 2-Stunden-Meeting von Berlin nach Frankfurt oder wieder zurück. Das wird sich merkwürdig anfühlen nach den Erfahrungen, die man jetzt gemacht hat.
Total.
Also wird man, wenn man das tut, dann muss das schon einen echten Grund dafür haben und deswegen werden diese Begegnungen viel wertvoller und das wird man nicht mehr für irgendein Meeting machen, sondern für das Meeting oder für die Besprechung und ich glaube, dadurch wird ganz anderes Bewusstsein erzeugt und das hat sicherlich massive Einflüsse auf viele Teile der Wirtschaft.
Und was glaubst du, wie sich das Konsumverhalten verändern wird? Also im Sinne von, du hast schon über das Reisen gesprochen, da haben wir sind wir Richtung Regionalität gekommen und Lokalität. Was glaubst du, was das Konsumieren heißen wird?
Ich glaube, es können echt zwei Dinge passieren. Es könnte sein, dass so ein bisschen die Stimmung, wenn das vorbei ist, die Stimmung so ist wie jetzt müssen wir das alles nachholen und man kommt vielleicht in eine noch kopflosere und noch übertriebenere Konsumhaltung hinein. Das wäre aus meiner Sicht tragisch, aber würde eben auch wahrscheinlich das so sichtbar machen, wie bescheuert das ist, so übertriebener Konsum, ja, dass das vielleicht dann zumindest verzögert wieder eine Wirkung hätte. Oder es passiert eben jetzt schon durch das, was jetzt passiert ist, ein ganz krasses Umdenken im Konsum und im Verhalten der Menschen, weil man ja eben jetzt, also erstens, ich glaube, dieses Thema der Vergänglichkeit und das alles so einem so zwischen den Händen zerrinnen kann, ganz, ganz schnell von heute auf morgen, ohne Vorwarnung, wenn man so will, das wird schon noch dazu führen, dass man nicht mehr einfach immer so weitermacht und immer dieses Geld so leicht fließt. Ne? Also Konsum heißt ja auch, dass ich viel Geld reinkriege und viel Geld rausgebe. Und ich glaube, das wird schon ein anderes Bewusstsein mit Geld und Liquidität geben. Und das wird auch die Unternehmen, die auf Konsum, das sind ja nun mehr oder weniger fast alle, angewiesen sind, das wird auch, die denken ja auch schon um. Ne? Also ich glaube, keins denkt jetzt nur noch auf radikales Wachstum, sondern wie kann ich auf nachhaltig, wie kann ich eben horizontal verschieben und nicht vertikal und wie kann ich mich weniger angreifbar machen. Ne? Ich glaub, das wird noch ein Thema für die Wirtschaft. Ich glaube, Risikomanagement wird nochmal anders definiert werden nach dieser Krise. Es wird eine neue Definition erlangen, ja, Antifragilität. Und das wird auch bedeuten, dass man nicht mehr so Turbowachstum hinlegt, sondern eher sagt, hey, lass uns mal lieber die Flanken sichern, bevor wir jetzt schon wieder zwei neue Märkte aufmachen. Und das wird, glaube ich, beim Konsumenten wie bei den Unternehmen wirken. Und das wird automatisch dazu führen, dass die Dinge nachhaltiger gebaut werden, weil dann sind sie natürlich weniger anfällig und weniger risikoaffin. Und ich glaube, das wäre echt ein positiver Effekt, was das auch im Ganzen dann bedeutet. Aber das wäre so eine Gehirnwäsche. Da hat man ja eigentlich immer drauf gehofft. Ne? Und jetzt kommt das irgendwie wie so eine Radikalkur von außen, von so einem ganz kleinen Lebewesen, wo man sich, glaube ich, sogar streitet, ob es ein Lebewesen überhaupt ist. Ne? So gerade so vielleicht noch. Es kann noch nicht mal springen. Ne? Habe ich neulich noch irgendwo gelesen. Das würde man sich ja sonst vorstellen. Das ist ja wirklich völlig ungefährlich. Eigentlich, es fällt einem oder man schmiert es sich irgendwo hin und trotzdem hat diese Kraft der Transformation, die es da entwickelt.
Ist wirklich
schon ganz schön verrückt.
In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Miteinander in dieser Maschine sitzen.
danke dir.
Und ich sage jetzt mal hier in der Öffentlichkeit Tschüss zu dir. Tschüss.
Ja, adieu. Goodbye.
Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das Ganze unterstützt unter paypal.me/mitvergnügen. Da geht das ganz einfach. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich freue mich weiterhin über Instagram Stories, wo ihr Hotel Quarantäne gerade so hört. Vielen Dank an Jan Köppen für die Musik und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bleibt schön drin, bleibt gesund, passt auf eure Liebsten auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze.